Generation F, der Podcast aus Friedrichsfelde für Friedrichsfelde mit Eckart und Sarah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation F wie Friedrichsfelde. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Sarah Röhr und vielleicht kennen Sie ihn schon. Gegenüber von mir sitzt Eckart Clausen. Hallo Eckart.
Hallo Sarah. Schön, dass wir mal wieder über Politik reden können. Es sind bewegte Zeiten. Energiewende, Krieg in der Ukraine und eine viel zu lasche Bundesregierung taumelt durch die Weltgeschichte. Was hast du für heute geplant?
Ja, du sprichst es schon an, es sind bewegte Zeiten und das müssen wir natürlich hier auch im Podcast aufnehmen, aber vielleicht schon mal als kleiner Hinweis vorab, wir werden nicht so sehr über Außenpolitik sprechen, sondern wir werden über die Ukraine und die Situation hier in Lichtenberg sprechen. Also wie geht es geflüchteten Menschen hier in Lichtenberg, und da werden wir mal reinschnuppern.
Okay, sehr einverstanden. Butter bei die Fische. Wir beide sind keine Experten und eine Expertin für die Ukraine. Wie packen wir es denn an?
Ja, da hast du natürlich recht. Und deswegen habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, ob wir da jemanden kennen. Und zufälligerweise kennen wir da jemanden. Genau, bei uns sitzt nämlich heute Lilia Usig. Hallo, liebe Lilia.
Hallo, liebe Sarah. Hallo, lieber Eckart. Danke, dass ich heute dabei sein darf und mit euch über dieses wichtige Thema, die Ukraine, sprechen kann.
Ja, wir danken dir ganz herzlich, dass du heute hergekommen bist. Ich glaube, das wird vermutlich sogar die beste und wichtigste Folge, die wir je gemacht haben. Lilia, ich würde dich einmal ganz kurz vorstellen. Du bist 33 Jahre alt, wurdest in der Ukraine geboren. Du bist Referentin beim Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und du hast Masterabschlüsse, Plural, in deutscher Philologie und Deutsch als Fremdsprache. Und wir beide kennen uns schon eine ganze Weile, nämlich seit 2016. Da sind wir beide auch in die CDU Lichtenberg eingestiegen und du bist da wahnsinnig engagiert und hast auch im letzten Jahr für den Wahlkreis 6, also Karlshorst, Rummelsburger Bucht und Friedrichsfelde Süd, kandidiert fürs Berliner Abgeordnetenhaus. Und mittlerweile vertrittst du sehr leidenschaftlich und wahnsinnig fleißig unsere Fraktion in der BVV. Also für die, die es vielleicht nicht so kennen, ist die Bezirksverordnetenversammlung in Lichtenberg. Und genau dort hast du im März eine Rede gehalten, die wirklich weit über Lichtenberg hinaus gewirkt hat und auch angekommen ist. Du hast über deine Familie gesprochen und über die Situation vor Ort in der Ukraine. Aber lasst uns mal reinhören.
Während ich vor Ihnen stehe und spreche, kämpft mein Vater als Freiwilliger in der ukrainischen Armee. Er ist seit Wochen in Einsätzen. Im friedlichen Leben ist er Unternehmer und hatte mit dem Militärbereich zuvor kaum was zu tun. Meine Cousine hat zu friedlichen Zeiten in Kharkiv Medizin und Informatik studiert. Unter Beschüssen hat sie nun Kharkiv verlassen, mit dem Zug nach Lemberg gekommen, dann über Polen nach Berlin. Sie wohnt jetzt bei uns und schreibt ihre Diplomarbeit. Gerade heute Nacht ist auch meine Tante aus Donbass über die zentrale Ukraine, über Warschau nach Berlin gekommen. Sie ist zu friedlichen Zeiten Grundschullehrerin gewesen und will nun auch bei Integrationskursen für die Kinder der ukrainischen Geflüchteten helfen. Meine Mutter und meine kleine Schwester sind in Donbass. Ich kann sie nicht nach Deutschland holen. Die Lage ist da sehr gefährlich. Es ist gefährlich zu fahren, es ist gefährlich zu bleiben. Jede Ukrainerin und jeder Ukrainer ist vom Krieg in einer oder anderen Weise betroffen. Jeder und jede, der Familie in der Ukraine hat, der macht sich riesige Sorgen um ihre Zukunft, um ihr Leben und Sicherheit. Tausende Geschichten, tausende gebrochene Schicksale, sehr viel Leiden, das niemand in diesem Land verdient hat.
Jetzt, Lilia, wo du diese Worte wiederhörst, jetzt im Juli, wie geht es dir damit?
Ja, danke Sarah und Eckart für die guten Worte in Bezug auf die Rede. Ich habe sie im März gehalten. Mittlerweile sind wir in der Tat im Monat Juli und nach wie vor wird die Unterstützung der ukrainischen Geflüchteten überwiegend privat geschultert. Am 1. Juni startete der Übergang vom Sozialamt zum Jobcenter und die umfangreichen Unterlagen auszufüllen ist eine enorme Herausforderung, sogar für die Deutschmuttersprachler, also ganz zu schweigen für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die alle Unterlagen selber ausfüllen müssen. Die anderen Städte und Bundesländer, die zeigen, wie es eigentlich sein sollte, da helfen die Behörden bei der Wohnungssuche, Ausfüllung der Unterlagen, Suche nach einem Arzt und so weiter. Und in Berlin hat man als Geflüchtete diese Unterstützung leider nach wie vor nicht. Und es können also hier nur diejenigen bleiben, die hier Verwandte haben oder Freunde, Sonst müssen die deutschen Gastgeber mit ihren ukrainischen Gästen alle Unterlagen selber ausfüllen. Die müssen selber zur Ausländerbehörde gehen, die Termine beim Jobcenter wahrnehmen. Die müssen die Gäste für die Sprachkurse anmelden, nach einer Kita, nach einer Schule suchen, vieles andere zusammentun. Und dafür bekommen sie von der Stadt eigentlich leider keine Unterstützung, ganz zu schweigen finanzielle Entschädigung oder sonstige Hilfe. Die Ukrainer machen auch dazu Witze. In ihrem Leben hatten die noch nie so viele Unterlagen wie nun jetzt in diesen 2 Monaten in Deutschland. Man ist natürlich sehr, sehr dankbar für diese enorme gesellschaftliche Unterstützung, aber die offiziellen Stellen, die sind leider sehr, sehr langsam und nach wie vor extrem bürokratisch.
Ja, leider muss man da an der Stelle echt sagen, dass wir in Berlin gerade auch echt Bürokratie-Weltmeister sind und dass ich da auch politisch seitens Rot-Rot-Grün überhaupt keine Änderungen sehe. Und das macht mich ehrlich gesagt ziemlich sauer, weil sehr viele politische Versprechen kamen, aber es wurde eben einfach nicht geliefert oder zu wenig geliefert, viel zu viel ausgelagert in private Verantwortung von Einzelpersonen oder Vereinen. Und da hätte einfach viel mehr passieren können, viel mehr passieren müssen. Aber ich wollte mit dir nochmal sprechen über deine Rede und zuallererst will ich Danke sagen, weil ich glaube, es ist nicht einfach, sich vor die BVV oder vor einem großen Publikum hinzustellen und über so eine dramatische Situation zu sprechen, über deinen Vater, der nach wie vor kämpft, über deinen Cousin, der Essen verteilt, über deine Schwester und deine Mutter, die es nicht rausgeschafft haben, weil es zu gefährlich ist. Das ist total wertvoll und dankbar. Also wir können dir nur dankbar sein, dass du das in der BVV auch erzählt hast, weil es eben ja auch ein Stück weit die Gesichter und die Geschichten hinter den Zahlen auch so ein bisschen sichtbar macht. Deswegen Dankeschön. Und meine Frage wäre, jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, Lilia, wie geht's deiner Familie heute, wenn du magst? Kannst du es erzählen?
Ja, danke für die wichtige Frage. Also mittlerweile habe ich 6 Familienmitglieder, die in Berlin wohnen. Außer Tante und Cousine sind Ende März noch meine Schwiegereltern und meine Mutter und kleine Schwester nach Deutschland gekommen. Wir haben mittlerweile alle Anmeldeschritte gemacht. Wir haben für die jetzt Visa erhalten für 2 Jahre. Die kleine Schwester besucht die Schule, Lew-Tolstoi-Schule in Grasshorst. Das war enormes Glück, weil die dann gleich Russisch und Deutsch hat, sodass sie da im Prinzip nicht so krasse Krise hatte, mit einer Fremdsprache anzufangen, sondern die hat jeden Tag 2 Stunden Deutsch und die Unterrichtsstunden, die sind gemischt auf Russisch und auf Deutsch. So dass Kinder, sie ist dann zusammen mit verschiedenen Kindern aus allen Ecken der Welt, dann auch verschiedene Fächer lernt. Die hat jetzt erfolgreich 5. Klasse abgeschlossen und wird dann vermutlich nach den Ferien hoffentlich auch also gleich in die 6. Klasse gehen. Ich kann die Schule loben ohne Ende, ehrlich gesagt. Und die Direktorin, Frau Helene Hartmann, die hat vom Anfang an gleich gesagt, die Türen sind offen und hat dann alles dafür getan, dass Kinder sich wohlfühlen und die Eltern sich auch wohlfühlen. Die anderen Verwandten besuchen jetzt deutsche Kurse, Sprachkurse, also in der Volkshochschule. Wir haben versucht, tatsächlich die in Lichtenberg anzumelden. Das hat leider nicht geklappt. Da haben wir jetzt Friedrichshain-Kreuzberg, aber vielleicht wechseln wir dann nach dem ersten Sprachkurs. Und mittlerweile haben wir auch also diesen Wechsel vom Sozialamt zum Jobcenter gemacht. Und da muss ich berichten, ich habe noch kein freies Wochenende gehabt seit Mitte März und bin nur damit beschäftigt, die Unterlagen auszufüllen, da beim Jobcenter nachzuhaken, nachzufragen, dabei mit denen unterwegs zu sein und Sprachleistungen im Prinzip anzubieten, weil ohne Dolmetschen, ohne Übersetzung keine Kommunikation stattfinden kann.
Puh, also Gott sei Dank hat die Flucht überhaupt geklappt. Und schön, dass auch alle hier sind. Und ganz ehrlich, so schwer das klingt, aber Gott sei Dank haben sie auch dich, Lilia, weil du sie eben unterstützen kannst, was die deutsche Sprache angeht. Ich stelle mir das vor, wie das wäre, wenn man hier alleine ankäme und nur eine Fremdsprache spricht, ohne Deutschkenntnisse. Dann kann das wirklich kritisch werden mit den ganzen Formularen. Denn wir haben tatsächlich auch ein paar Zahlen vorliegen, wie viele Leute jetzt tatsächlich nach Berlin gekommen sind und sich angemeldet haben. Ich muss nur vorweg schicken, die Zahlen sind nicht ganz so zuverlässig. Ich glaube, da sprechen wir später nochmal drüber. Aber ich lege trotzdem jetzt mal los. Also wir haben in Deutschland ungefähr 870.000 Personen, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind und sich registriert haben. Das ist ungefähr die Zahl, die bis Juni gilt. Und in Berlin beantragten rund 71.000 Personen eine Aufenthaltserlaubnis. Das ist so ungefähr eine Zahl von Ende Juni. Und wir haben auch aus Lichtenberg Zahlen, die sind jedoch noch schwieriger zu belegen tatsächlich. Da haben wir nur Werte, die vom Sozialamt sind. Und da haben sich 2.800 Ukrainerinnen und Ukrainer in Lichtenberg registriert. 2.800 klingt jetzt auf den ersten Moment gar nicht so viel. Dazu werden wir, glaube ich, noch sprechen. Aber Lilia, vielleicht erstmal am Anfang. Ist Lichtenberg deiner Meinung nach eine gute Anlaufstelle in Berlin?
Ja, also Lichtenberg ist ein toller Bezirk und es ist auch eine große Freude für viele Ukrainerinnen und Ukrainer, hier zu wohnen. Und die Statistik vom Sozialamt zeigt, die meisten wohnen eigentlich in Rummelsburg, Friedrichsfelde und Grashorst. Und für Lichtenberg gilt leider weiterhin, wir haben keine zentrale Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine. Und die meisten wohnen in Privatunterkünften und die müssen jetzt vielleicht nach einer Wohnung suchen, nach einem Haus, und stellt euch das einfach vor, die haben keine Schufa, die haben keinen Job, der Bezirk bietet keine Unterkünfte an, also die haben im Prinzip keine Chance. Und während diese Menschen nun nicht alle privat bei den deutschen Gastgebern oder Verwandten oder Freunden untergebracht, die würden einfach auf der Straße landen. Und ich habe auch also vor kurzem eine Pressemitteilung für die CDU-Fraktion in der BVV gemacht. Da haben wir betont, also private Unterkünfte, die dürfen auf keinen Fall dauerhafte Lösung sein. Hier muss der Bezirk Unterkünfte für Geflüchtete sichern. Erstens, da die Geflüchtete, die privat wohnen, die haben nicht die Angebote vom Bezirk sofort auf dem Schirm. Zweitens müssen private Gastgeber alle Anmeldeschritte, Registrierungsschritte machen, und das kostet enorm viel Zeit, enorm viel Ressourcen. Und es ist nach wie vor eine große Herausforderung. Und diese Unterstützung soll eigentlich der Bezirk gewährleisten. Und drittens müssen die privaten Unterbringungsangebote vom Bezirk geprüft werden. Da besteht nach wie vor große Gefahr der Ausbeutung und der Gewalt, und das muss auf jeden Fall vermieden werden.
Also das Stichwort Ausbeutung und Gewalt ist natürlich ein ganz schreckliches Thema. Und gibt es da konkrete Fälle? Also man liest nichts. Es wird so abstrakt gesagt. Wenn das ist, dann muss man in der Tat, dann müssen nicht nur Ordnungsämter, dann muss natürlich die Polizei auch parat stehen, um helfen zu können. Kannst du uns einmal auf den aktuellen Stand bringen? Hat sich da in den letzten Wochen was getan? Ist da was passiert?
Ja, also das ist ja in der Tat einmal bekannter Fall in Lichtenberg. Es gab mehrere Fälle in Reinickendorf, und die Bezirke stehen dann im Austausch miteinander. Und da ging es um eine Frau, entweder mit dem Kind oder ohne, aber Alleinreisende, also so jetzt ohne ihren Ehemann. Und dann gab es dieses Gewaltrisiko in der Gastgeberwohnung. Und dann hat der Bezirk gesagt, dass die jetzt mal sichern, dass sie eine Unterkunft bekommt. Und eigentlich die ukrainischen Frauen, die dann das Risiko haben, Opfer der sexualisierten Gewalt zu werden oder sonstige Gewalt, die sind nicht als Extragruppe berücksichtigt. Sie werden dann als jetzt Opfer oder Risikogruppe berücksichtigt, genauso wie die anderen Frauen anderer Nationen, die dann gleiche Situationen haben.
Ja, zumal man ja auch wirklich betonen muss, dass ein ganz großer Teil der geflüchteten Personen Frauen sind. Frauen und Kinder sind circa 85-90%. Aber die Zahlen sind leider nicht so verlässlich. Lilia, wie ist denn deine Einschätzung? Wie entwickelt sich das und wie werden auch die Zahlen sich noch entwickeln?
An sich, also wir bekommen in der BVV Lichtenberg im Partizipations- und Integrationsausschuss und auch im Jugendhilfeausschuss jeden Monat die Zahlen. Die sind mehr oder weniger jetzt mal stabil seit Mai, Juni geworden. Da sind jetzt mal Herausforderungen, einen Schulplatz zu finden, Kita-Gutscheine zu bekommen. Aber an sich, also da kann man sagen, die Zahlen sind mittlerweile stabil und werden dann vermutlich auch stabil bleiben, weil diese große Welle, die am Anfang gekommen ist, da kommen im Moment nicht so viele. Das ist jetzt nicht mehr so einfach, die Grenze zu überqueren. Da gibt es auch nicht so viele, die dann diese Schritte wagen, und viele sind dann zurückgekommen, also in die Ukraine zurückgekehrt.
Lilia, du sagst, es ist nicht mehr so einfach, die Grenze zu überqueren. An sich haben die Ukrainer doch freie Einreise in das EU-Gebiet. Machen die Polen die Grenze zu oder was ist da? Ich meine, dass die Männer nicht raus dürfen, wissen wir, hat ja gute Gründe.
Also ich habe über Fälle gehört, wo gerade umgekehrte Situation der Fall war, wo die ukrainischen Geflüchteten, also die Frauen, die in Berlin gewohnt haben, zurück in die Ukraine gekommen sind und dann zurück nach Berlin wollten. Und da hat zum Beispiel Polen oder in dem Fall also war Tschechien auch, also die einfach nicht sofort durchgelassen als Transitland, sondern da wurde denn jetzt mal, also da hatten die große Herausforderungen gehabt, zurückzukommen.
Ja, alles kompliziert in Europa.
Davon habe ich auch schon gehört, dass einige wieder zurückfahren. Und für mich, ich verstehe das noch nicht so ganz, warum man erst diesen sehr langen und schwierigen Weg auf sich nimmt, um dann wieder zurückzugehen. Kannst du das mal erklären?
Ja, das ist eigentlich ganz logisch. Die haben da Ehemänner, die haben da Söhne, die haben da Brüder und die haben im Prinzip ihr Zuhause da. Und die wollen so schnell wie möglich zurück, weil also man fühlt sich hier zu Gast ganz wohl und man ist enorm dankbar. Aber denen ging es im Prinzip gut und die hatten ihr Zuhause da und die haben Sprachkenntnisse, ihren Job. Und die haben im Prinzip stabile, gute Lebensverhältnisse da gehabt, bevor sie jetzt mal sich auf den Weg, riskanten und gefährlichen Weg bringen mussten. Sie vermissen ihr Zuhause, sie vermissen ihre Familien und wollen dann so schnell wie möglich zurück. Also viele, die hier bleiben wollen, die werden dann vermutlich Studium hier anfangen oder nach dem Job suchen, aber für viele kam es gar nicht in Frage. Für die war vom Anfang an klar, sie sind hier nur für die Zeit, wo es absolute Notwendigkeit ist.
Ja, das ist noch ein langes Kapitel, fürchte ich. Und wenn die Russen in Charkiw eine Großoffensive starten, dann wird uns wahrscheinlich eine neue Flüchtlingswelle nicht erspart bleiben. Was im Süden passiert, wissen wir nicht. Aber Ilja, was können wir, hast du eine Idee, was wir als Einzelpersonen hier in Lichtenberg noch tun können? Und wo jeder aufgerufen wäre, meines Erachtens dann auch mitzuhelfen?
Ja, also es gibt nach wie vor sehr viele Optionen und Möglichkeiten, wie man konkret helfen kann. Und am Anfang konnte man zum Hauptbahnhof fahren und dann, egal welche Muttersprachler man war, also da waren alle Sprachen nötig und dann konnte man zum Beispiel Essen mitbringen oder Medikamente oder Kleidung oder sogar jetzt Futter für die Tiere. Da war absolut alles. Also am Hauptbahnhof, da war wie kleiner Lager mit allen möglichen Sachen, wo auch geholfen wurde, wenn man weiter von Berlin weiter nach Deutschland oder jetzt mal innerhalb von Deutschland oder weiter zum Beispiel nach Frankreich oder Niederlanden fahren wollte. Dann gab es auch private Initiativen, zum Beispiel ganz gute Initiative von Albrecht Trübenbacher, der Kehrenbürger Lichtenberg macht. Er hat auf seiner Webseite eine große Liste der Verlinkungen gepostet, die konkret auf die Geflüchteten aus der Ukraine ausgerichtet war und dann auch Lichtenberg-Bezug hatte. Also ich glaube, sowas verdient bürgerlichen Preis, weil das ist ja dann eine tolle Leistung, tolle Arbeit, die er dann selber gemacht hat. Genau, und dann könnte man auch in einem Institut helfen, Pilecki-Institut, das am Brandenburger Tor. Da hat Polen gesagt, wir erlauben den Ukrainern, die Räumlichkeiten zu nutzen und da also Stelle quasi zu haben. Da konnte man zum Beispiel alles liefern, von Kleiderspenden über jetzt Medikamente oder sogar kleine jetzt mal Sachen für die Soldaten, zum Beispiel Rucksäcke oder jetzt verschiedene jetzt mal Medikamente, also Apothekehilfe-Sachen quasi. Und das könnte man alles machen. Aber vor allem, also was jetzt viele Ukrainerinnen und Ukrainer machen, die leisten dann diese Übersetzung quasi, also die arbeiten alle als Dolmetscher oder halt sind freiwillig da engagiert. Was zum Beispiel unsere CDU-Abgeordneten gemacht haben, was eine große, tolle Sache war, war Kleidersammelaktionen. Und dann haben die nicht nur jetzt mal internationale Aktionen quasi gemacht, sondern dann ausgerichtet auf ukrainische Geflüchtete. Und dann im Fall von Denny Freimarke hat dann zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass die ukrainischen Geflüchteten, die dann innerhalb von Deutschland verteilt werden mussten, gegen eigenen Willen, er hat alles dafür gemacht, dass die dann doch in Berlin bleiben konnten. Und das war große, große Leistung.
Ja, genau, das ist der Fall. Da hat Denny Freimarke sich ganz doll eingesetzt. Da sollten 120 Personen, die aus der Ukraine geflüchtet waren, hier in Lichtenberg eine Art Heimat gefunden haben, sollten über Deutschland quer verteilt werden, ohne irgendwie Informationen zu bekommen. Und das Tragische war eigentlich, dass die Leute, die hier angebunden waren oder hier geflüchtet waren, schon bereits mit Lichtenberg Kontakt hatten. Das waren nämlich die Partnergemeinde von einer Lichtenberger Institution hier. Und die kannten sich schon, das waren Freunde und Bekannte. Und jetzt sollten sie plötzlich gehen, ohne dass da irgendwas passiert. Und das ist schon ziemlich, ziemlich gemein. Und Denny hat sich da ziemlich eingesetzt. Und ich glaube, das wäre jetzt auch nochmal meine letzte Frage an dich, Lilia.
Wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, was wir als Einzelpersonen tun können. Und ich finde auch, jede und jeder ist aufgefordert, da auch mitzumachen und mitzuhelfen. Denn das, was jetzt gerade passiert, das verursacht bei uns allen nicht nur Gänsehaut, sondern unglaubliche Wut, Trauer und einfach auch ja, ein Handlungsbedürfnis. Aber was wir nicht vergessen dürfen, und das war ja auch so ein bisschen das, was du am Anfang gesagt hast, nicht nur wir als Einzelpersonen sind gefragt, sondern wir müssen auch bezüglich politische Weichen setzen und auch in Berlin Weichen setzen. Deswegen wäre jetzt nochmal meine Frage, Lilia, was müssen wir in Lichtenberg vielleicht aber auch nochmal berlinweit betrachtet zukünftig auf die Kette kriegen, dass es den Leuten hier gut geht, dass sie auch, sage ich mal, ihr Traumata, was sie ja auch auf dem Weg generiert haben, auch dieses zu überwinden, dass es ihnen auch ermöglicht wird, hier auch ein Leben zu führen.
Ja, also das ist in der Tat eine super wichtige Frage. Also wir brauchen Unterkünfte für die ukrainischen Geflüchteten, wir brauchen Beratungs- und Integrationsstellen, Psychologen, Dolmetscher, Unterstützung für private Gastgeber. Was wir auf jeden Fall nicht brauchen, ist Bürokratie. Also die ist einfach eine Katastrophe. Und also ich begrüße, dass wir in Lichtenberg jetzt eine Koordinatorin beim Bezirksamt haben für die Ukraine. Das ist Frau Jana Kramer. Und die ist jetzt offizielle Ansprechpartnerin. Sie kann umfangreiche Unterstützung und Informierung über Angebote und Möglichkeiten im Bezirk leisten. Was ich aber gesehen habe, die ist total überfordert, weil da Fragen kommen, alle möglichen Natur, ob man die Grenze überqueren kann, wie man Kita-Gutschein beantragen kann, wie Familien unterstützt werden können, wie man telefonieren kann mit der Ukraine, also absolut alles, also wo sie dann als einzige Person natürlich nicht auf jede E-Mail so ausführlich gehen kann. Und Bezirksamt hat zum Beispiel am 4. Juli über Angebote für Geflüchtete informiert, also über Schule, Kita, Jugendamt, Jobcenter. Da war zum Beispiel Zugang zum Arbeitsmarkt zum einen besprochen, also Arbeitsvermittlung, und zum anderen Zugang zu den Leistungen. Darüber hinaus gibt es jetzt Telegram-Kanal, das finde ich gut, also weil viele in der Ukraine dann diese sozialen Kanäle nutzen, also Telegram, da konnte man auch sich informieren. Und viele lernen jetzt aktiv Deutsch und sind sehr interessiert, so schnell wie möglich einen Job zu machen. Und in der Regel haben alle einen universitären Abschluss und sie würden gerne arbeiten. Beim Jobcenter versucht man das im Prinzip sehr gut zu machen und sucht nach einem qualifizierten Job. Also das finde ich sehr, sehr gut. Wir hatten zum Beispiel Fälle gehabt, wo Ingenieure gekommen sind, Ingenieurinnen, weil das sind ja in der Tat nur Frauen, und jetzt auch mit, also Ärztinnen, Lehrerinnen, und die wollen im Prinzip arbeiten, die wollen auch einen unqualifizierten Job nehmen, aber da wird sofort davon abgeraten, weil eigentlich lieber lernt man ein paar Jahre Deutsch und kann dann Anerkennung der Qualifikation machen und dann qualifizierten Job bekommen und nicht jetzt sofort als Reinigungskraft einsteigen. Da nichts gegen jetzt mal Beruf, aber eigentlich, also da braucht man nicht unbedingt so viele Reinigungskräfte und Babysitter, sondern man braucht auch im Prinzip die anderen, die dann gute Arbeit machen können. Und was ich da im Prinzip problematisch finde, man braucht zum Beispiel als Lehrer in einer Willkommensklasse C2 Deutschkenntnisse. Mhm. C2 ist so wie Muttersprachlich. Ich kannte keine einzige Person, die C2 hatte, auch mit dem Abschluss Deutsche Philologie hat man B2. Und ich glaube, das ist nicht nötig, also jetzt für eine ukrainische Lehrerin in einer Willkommensklasse C2 zu haben. Das wird nie klappen, obwohl man sagt, ja, offiziell haben die sehr viele Bewerbungen bekommen, wo C2 nachgewiesen wurde. Ich bin in der Tat sehr interessiert, das zumindest einmal zu sehen.
Ist das frech? Entschuldigung, dass ich dazwischen greife, aber ist das frech? Also wir hatten letztens Bilder gesehen von einer Grundschule, wo die Lehrerin an die Tafel geschrieben hat und da waren alleine von dem, was die Lehrerin angeschrieben hat, so viele Rechtschreibfehler drin und Grammatikfehler, da legt man dann plötzlich andere Standards an. Ich meine, natürlich werden vielleicht auch nicht die Ukrainerinnen Deutsch unterrichten, aber es gibt doch so viel, worüber man sprechen kann. Das ist doch einfach schon wieder pure Schikane. Entschuldigung, das ärgert mich so, weil wir in Berlin so einen akuten Lehrermangel haben. Und wir haben jetzt qualifiziertes Personal da, die Lust haben zu unterrichten und stattdessen legt man nur wieder Steine in den Weg. Also da kriege ich schon wieder Puls, Eckert.
Ja, ich musste den Puls nicht hochjagen. Ich bin da sowieso eher schon radikal. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Es war meine erste Reaktion, als das losging mit den Flüchtlingen, dass ich sagte, das ist doch ganz prima. Die Ukrainer sind sehr gut gebildet, haben ein gutes Schulsystem. Und wie Lilia jetzt auch sagt, da kommen Ingenieurinnen, da kommen Lehrer, Lehrerinnen, ja hauptsächlich weibliche Berufe. Das ist für euch als Frauenunion ja auch ein Ding, um mal einen Impuls zu kriegen für Gleichberechtigung und für die Aufwertung der Frauen in ihren Berufen. Also da sind so viele Chancen für uns Deutsche darin, wenn wir uns um die Ukrainerinnen kümmern. Ich verstehe das Ganze nicht und ich bin entsetzt, wie viel Bürokratie man da zustande bringt, um das zu erschweren.
Ja, Lilia, jetzt sind wir irgendwie schon am Ende so ein bisschen, zumindest von unserem Skript, was wir uns vorgenommen haben. Aber ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist, aber vor allen Dingen auch für den ganzen Einsatz, den du leistest, diesen unermüdlichen Einsatz, nicht nur für deine Familie, nicht nur für deine Mama und deine Schwester, die auch bei dir, glaube ich, wohnen, sondern vor allen Dingen auch, dass du dich politisch engagierst und eben auch in unserer CDU immer wieder da auch aufzeigst, was wir da tun können und wo wir auch helfen können. Du hast uns heute auch mal wieder deutlich gemacht, dass wir in Berlin und im Bezirk eine ganz große Verantwortung und eine Aufgabe haben, nämlich den Menschen, die hier herkommen, um vor dem Terror und dem Krieg und der Angst zu fliehen, dass wir ihnen nämlich mit allen Mitteln helfen und nicht ihnen das Leben erschweren und sie mit einer Flut aus Papier irgendwie versuchen, noch irgendwie mürbe zu machen. Deswegen nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich. Und normalerweise würden Eckert und ich das letzte Wort in diesem Podcast haben, aber in dieser Folge wollen wir es dann lieber dir geben.
Ja, ich habe eine Frage an dich, liebe Lilia. Wenn du einen Wunsch für die Ukrainerinnen und Ukrainer hättest, den du frei wählen könntest, was würdest du dir wünschen?
Ja, danke für die wichtige Frage, lieber Eckert. Ich glaube, alle Ukrainerinnen und Ukrainer würden jetzt gleich einen Wunsch haben, das ist Frieden für die Ukraine. Und leider kann man die verlorenen Leben einfach nicht zurückholen, aber man kann das Land beim Wiederaufbau unterstützen und Geflüchteten hier vor Ort unterstützen. Mit diesem Krieg ist mir auch klar geworden, also keine materiellen Sachen spielen eine Rolle. Alles kann verloren und wieder aufgebaut werden und nochmal, das hat man schon mehrmals bewiesen, aber das verlorene Leben kann man nicht zurückholen und das Leben ist das Wichtigste.